Die Mutter trat zur Tür hinaus. Das Gift im Blut löscht ihn fast aus. Lorazepam zwingt ihn zur Ruhe. Die Augen fallen wehrlos zu. Das Haus in Röhrigshof ist still, weil es die dunkle Nacht so will. Der Vater atmet tief und schwer. Er merkt von allem gar nichts mehr. Der wahre Mörder schläft nie ein. Er schleicht herab im fahlen Schein. Er bringt das Leid, er bringt die Not und stürzt zwei Kinder in den Tod. Die Zeichnung zeigt ein Ungetier, das stumme Grauen war schon hier. Ein Phallus droht im finsteren Raum. Es war kein böser Kindertraum. Das Kissen drückt die Schreie fort und Melanie erstickt am Mord. Carola sieht das Monster drohen, das nasse Höschen zeugt davon. Auch sie wird Opfer, stumm und klein. Er wirkt im kalten Mondenschein. Der wahre Mörder schläft nie ein. Er schleicht herab im fahlen Schein. Er bringt das Leid, er bringt die Not und stürzt zwei Kinder in den Tod. Falschen Bildern in der Brust, der Professor bricht den alten Wahn. Die Tagversion ist abgetan. Die Mutter zahlt für fremde Schuld, er trägt die Haft ganz in Geduld. Der Ex-Soldat, der Täter flieht, weil Frankfurt nur die Mutter sieht. Doch der Anwalt ruht noch nicht, er zerrt die Akten in das Licht. In Darmstadt liegt das schwere Blatt, damit das Recht nun Wahrheit hat. Die beiden Mädchen schlafen tief, wo einst das böse Schicksal rief. Die Lüge fällt, die Nacht zerbricht, der stille Schrei verlangt nach Licht.
Jenseits der Beweise. Schattenreichs Spurensuche. mit Dr. Maximilian von Schattenreich.
Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt Kriminalfälle, die mit dem Fall des richterlichen Hammers enden. Ein Urteil wird gesprochen, die Gefängnistüren schließen sich, die Akten vergilben in den staubigen Archiven der Justiz. Und dann gibt es Fälle, die niemals ruhen. Fälle, die wie ein ruheloser Geist durch die Flure der Kriminalgeschichte wandern, weil das gesprochene Recht und die gefühlte Wahrheit einfach keinen Frieden miteinander finden wollen.
Mein Name ist Dr. Maximilian von Schattenreich und dies ist eine Sonderausgabe meines True Crime Podcasts Jenseits der Beweise. Erinnern wir uns zurück. Wir schreiben den 22. Dezember 1999. Vor der 21. Großen Strafkammer des Landgerichts Frankfurt am Main fällt nach einem beispiellosen, zermürbenden Justizmarathon das endgültige Urteil. Monika Böttcher, die Frau, die wir alle als Monika Weimar kennengelernt haben, wird wegen des Mordes an ihren beiden kleinen Töchtern Melanie und Carola rechtskräftig verurteilt. Die Justiz hat gesprochen. Die Gesellschaft, erschöpft von den unzähligen Wendungen, Lügen und forensischen Schlachten, wendet sich ab. Die Jahre verstreichen in stiller Monotonie. Am 20. August 2006 öffnen sich schließlich die schweren Tore der Justizvollzugsanstalt Preungesheim in Frankfurt am Main. Monika Böttcher hat ihre Strafe vollständig verbüßt, sie wird in die Freiheit entlassen und tritt hinaus in eine Welt, für die sie längst ein abgeschlossenes Kapitel ist. Das Buch Weimar schien für immer zugeklappt. Doch ich sagte Ihnen bereits, die Kriminalistik ist das Geschäft der geduldigen Widersprüche. Lassen Sie uns einen Sprung in die Gegenwart machen. Es ist der 17. März 2026. Hier, im fahlen Licht meiner Schreibtischlampe, liegt kein verstaubtes Vernehmungsprotokoll aus den 80er Jahren. Hier liegt ein neues, ein brandaktuelles und vor allem ein hochbrisantes Dokument. Es ist ein formeller Schriftsatz, gerichtet an das Landgericht Darmstadt. Der Absender ist Rechtsanwalt Dr. Gerhard Strate aus Hamburg, einer der unerbittlichsten und renommiertesten Strafverteidiger dieses Landes. Es handelt sich um einen Wiederaufnahmeantrag. Ein Wiederaufnahmeantrag, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ist kein gewöhnliches Rechtsmittel. Wenn ein Urteil in Deutschland rechtskräftig ist, gleicht es einer unüberwindbaren juristischen Festung. Um diese Festung noch einmal zu stürmen, bedarf es außergewöhnlicher forensischer Munition. Wir bewegen uns hier im strengen Geltungsbereich des Paragraphen 359 Nummer 5 der Strafprozessordnung. Diese Norm besagt, dass ein rechtskräftig abgeschlossenes Verfahren nur dann zugunsten der Verurteilten neu aufgerollt werden darf, wenn völlig neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden. Neu bedeutet in diesem Kontext, sie durften dem Gericht, das Monika Böttcher damals verurteilte, schlichtweg nicht bekannt gewesen sein. Und es reicht keinesfalls aus, dass diese neuen Fakten nur oberflächlich interessant sind. Sie müssen, allein oder in Verbindung mit den alten Beweisen, die juristische Sprengkraft besitzen, eine Freisprechung der Angeklagten zu begründen. Sie müssen, und hier zitiere ich die eiserne juristische Doktrin, mit genügender Wahrscheinlichkeit genau jene Tatsachen, die den damaligen Schuldspruch trugen, ernstlich erschüttern. Ein neues Beben im Labyrinth also. Denn exakt das, meine verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, behauptet dieser Antrag nun. Er greift nicht etwa Randdetails an, er zielt direkt auf das Herzstück der damaligen Verurteilung, auf die angebliche, unumstößliche Gewissheit der Justiz. Bereiten Sie sich vor. Wir öffnen die Akte Weimar ein weiteres Mal. We'll be right back. Wir steigen nun tief in die rechtlichen und psychologischen Katakomben des Wiederaufnahmeantrags hinab, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Lassen Sie uns mit dem Fundament beginnen, auf dem das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 22. Dezember 1999 aufgebaut war. Ein Fundament, das so massiv erschien, dass es Monika Weimar für Jahre hinter Gittern hielt, die sogenannte Tag-Version. Die Frankfurter Richter waren zutiefst davon überzeugt, dass die Kinder Melanie und Carola nicht in der Nacht getötet wurden, sondern erst am späten Vormittag des 4. August 1986. Diese Überzeugung stützte sich nicht auf DNA, nicht auf Fingerabdrücke und nicht auf Tatwaffen. Sie stützte sich auf das flüchtigste aller Beweismittel, die menschliche Erinnerung. Genauer gesagt, auf die Aussagen von 4 Zeugen aus der Nachbarschaft, den Eheleuten Elisabeth und Heinrich N. sowie Sonja Z. und Hans F. Sie alle schworen, die beiden Mädchen noch in den Vormittagsstunden auf dem Spielplatz vor dem Haus gesehen zu haben. Doch was passiert, wenn man dieses scheinbar unerschütterliche Fundament nicht mit dem Hammer der Juristerei, sondern mit dem feinen Skalpell der Wissenschaft seziert? Genau hier setzt Rechtsanwalt Dr. Gerhard Strate in seinem Wiederaufnahmeantrag an. Und sein Ansatz ist von brillanter Schärfe. Er wirft diesen 4 ehrbaren Bürgern nicht vor, dass sie gelogen haben. Er behauptet nicht, dass es eine bösartige Verschwörung der Nachbarschaft gab, um Monika Weimar ins Gefängnis zu bringen. Nein, Strate argumentiert viel tiefer, viel beängstigender. Er stützt sich auf die forensische Aussagepsychologie und zeigt auf, dass diese Zeugen Opfer ihres eigenen Gehirns wurden. Um diese ungeheuerliche These zu belegen, führt der Antrag ein neues Beweismittel ins Feld. Die Expertise von Professor Dr. Max Steller. Merken Sie sich diesen Namen. Der heute 82-jährige Professor Steller ist nicht irgendwer. Er ist der Primus inter pares, eine der Koryphäen der Aussagepsychologie in Deutschland. Seine Fachkunde genießt beim Bundesgerichtshof uneingeschränktes Vertrauen. Er war es, der mit seinem Gutachten die historische BGH-Leitentscheidung vom 30. Juli 1999 maßgeblich prägte. In dieser Entscheidung wurde die sogenannte Nullhypothese als Standard der Glaubhaftigkeitsprüfung zementiert. Diese Methode besagt, vereinfacht ausgedrückt, Folgendes: Der Gutachter muss zunächst davon ausgehen, dass eine Zeugenaussage unwahr ist, also nicht auf einem realen Erlebnis beruht. Erst wenn sich diese Annahme durch die Analyse der Aussagequalität und spezifischer Realkennzeichen widerlegen lässt, darf die Aussage als zuverlässig gelten. Professor Steller formuliert die unerbittliche Strenge dieser wissenschaftlichen Falsifikationsmaxime in seinem Gutachten mit einem Satz, der uns aufhorchen lassen muss. Es geht also nicht darum, ob eine Zeugenaussage zutreffend, also objektiv richtig sein kann, sondern ob dies durch Anknüpfungstatsachen belegt werden kann. Was bedeutet das konkret für das Gericht? Vereinfacht gesagt, die Justiz darf sich nicht einfach damit zufrieden geben, dass die Geschichte eines Nachbarn plausibel klingt oder der Zeuge subjektiv von seiner Wahrheit felsenfest überzeugt ist. Sie muss durch handfeste Tatsachen beweisen, dass die Erinnerung dieses Menschen zwingend aus dem eigenen Erleben stammen muss und eben nicht aus Zeitungsberichten, Suggestivfragen oder dem Getratsche über den Gartenzaun. Und genau diesen Beleg blieb das Gericht in Frankfurt nach Ansicht der Psychologie schuldig. Bereits im Jahr 1999, noch während des Frankfurter Prozesses, hatte die Verteidigung Professor Steller gebeten, die Protokolle jener 4 entscheidenden Zeugen zu analysieren. Die Verteidigung stellte damals einen Beweisantrag auf seine Einvernahme. Doch das Gericht lehnte ab. Man glaubte, die Beurteilung von Zeugen sei ureigenste richterliche Aufgabe, dafür brauche man keinen Psychologen. Die Leitentscheidung des BGH zur Nullhypothese wurde von der Kammer schlichtweg nicht berücksichtigt. Mehr als 2 Jahrzehnte später hat Professor Steller seine damaligen Analysen im Lichte der modernsten, verfeinerten wissenschaftlichen Erkenntnisse des Jahres 2023 erneut überprüft. Und sein Befund, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, gleicht einem forensischen Erdbeben. Er bekräftigt sein Ergebnis von 1999 vollumfänglich. Allen vier Zeugenaussagen, welche die Tag-Version stützen, kann keinerlei Zuverlässigkeit zugesprochen werden. Wie kommt ein Wissenschaftler zu einem derart vernichtenden Urteil über Menschen, die vor Gericht schworen, die Wahrheit zu sagen? Hier tauchen wir ein in die faszinierende, aber auch erschreckende Welt der forensischen Aussagepsychologie. Wir müssen begreifen, dass unser Gedächtnis keine Videokamera ist, die Ereignisse objektiv aufzeichnet und bei Bedarf unverfälscht abspielt. Das menschliche Gedächtnis ist ein rekonstruktiver Prozess. Jedes Mal, wenn wir uns erinnern, bauen wir die Szene in unserem Kopf neu zusammen. Und beim Zusammenbauen verwenden wir nicht nur die originalen Bausteine des Erlebten, sondern auch Bausteine, die wir später aufgesammelt haben. Professor Steller identifiziert bei den Zeugen im Fall Weimar klassische, hochgradig gefährliche Phänomene der Gedächtnisverzerrung. Beginnen wir mit der Quellenverwechslung. Im Fachjargon oft gepaart mit dem Falschinformationseffekt. Wenn ein schreckliches Verbrechen geschieht, füllt sich das Vakuum der Ungewissheit sofort mit Informationen. Es gibt Polizeivernehmungen, Zeitungsberichte, Fernsehsendungen. Die Zeugin Elisabeth N. beispielsweise machte im Laufe der Ermittlungen immer exaktere Angaben zu den Uhrzeiten ihrer Beobachtung. Plötzlich, als ihre Glaubhaftigkeit angezweifelt wurde, tauchte in ihrer Schilderung das Detail auf, sie habe ganz bewusst auf die Küchenuhr geschaut. Ein Detail, das in ihren ersten zeitnahen Vernehmungen völlig fehlte. Oder nehmen wir die Veränderung vom Rufen der Melanie hin zu einem Klingeln der Melanie an der Tür. Sogar die Behauptung, der kleine Pascal habe zu diesem Zeitpunkt Gummibärchen gegessen, tauchte erst 1999 auf. Professor Steller erklärt dies messerscharf. Diese Zeugen haben Gesehenes mit später Gehörtem vermischt. Sie haben mediale Berichterstattung, Suggestivfragen der Ermittler und spätere Erkenntnisse unbewusst in ihre eigene episodische Erinnerung eingebaut, ohne die Quelle der Informationen noch trennen zu können. Subjektiv waren sie überzeugt, die Wahrheit zu sagen. Objektiv produzierten sie eine trügerische Scheinerinnerung. Doch das vielleicht mächtigste Gift für die Wahrheitsfindung in diesem speziellen Fall war der Mitzeugeneinfluss, auch bekannt als Co-Witness-Effekt. Die vier Hauptzeugen waren keine isolierten Individuen. Sie waren miteinander verwandt und verschwägert. Lassen Sie uns den forensischen Finger exakt auf den Moment legen, in dem diese gefährliche Gedächtnisinfektion ihren Anfang nahm. Wir suchen nach dem Patient Null dieser Pseudo-Erinnerung. Und wir finden ihn tief in den Ermittlungsakten. Es war ein hastiger Telefonanruf, der historische Dimensionen annehmen sollte. Am Abend des 4. August 1986 gegen 22 Uhr, die Suche nach den Kindern war bereits in vollem Gange, rief Sonja Z. ihre Schwägerin Elisabeth N. an. Hans F. befand sich im Hintergrund. In diesem emotional extrem aufgeladenen Telefonat, überschattet von der panischen Nachricht des Verschwindens, legten sich die Familien unbewusst auf ihre gemeinsame Realität fest. Sonja Z. rief aus: Das könne doch alles nicht wahr sein. Die Kinder seien doch noch da gewesen, als sie wegfuhren. Und Hans F. will aus dem Hintergrund kommentiert haben, die hätten ihnen doch noch zugewunken, wie sie weggefahren sind. Dieser Moment hat eine enorme Tragweite, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Noch bevor auch nur ein einziger Kriminalbeamter an der Tür klingelte, noch bevor die erste offizielle Vernehmung stattfand, hatten sich diese Familien in der Hektik und dem Schock dieses einen Anrufs bereits auf ihr definitives Narrativ geeinigt. Durch diesen ersten und den darauffolgenden ständigen kommunikativen Austausch haben sich die Zeugen unbewusst gegenseitig in ihren Pseudo-Erinnerungen synchronisiert. Aus vagen, unbedeutenden Erinnerungsfetzen eines völlig anderen Tages formte das Gruppendenken ein scheinbar wasserdichtes Alibi für den Montagvormittag. Besonders drastisch zeigt sich dies beim Zeugen Hans F. Erst in der Hauptverhandlung 1999, also sagenhafte 13 Jahre nach dem Verschwinden der Kinder, behauptete er plötzlich, er habe selbst, unabhängig von seiner Frau, während jenes Telefonats am Tatabend gesagt, dass die Kinder ihnen beim Wegfahren zugewinkt hätten. 13 Jahre lang hatte er diesen Ausspruch nur seiner Frau zugeschrieben. Als er mit diesem Widerspruch konfrontiert wurde, verfiel er in Ausflüchte und ließ sich von der Staatsanwältin einen Kompromiss suggerieren. Noch alarmierender ist der 71-jährige Zeuge Heinrich N. In seiner Aussage von 1999 fielen Professor Steller deutliche Alarmsignale für eine unkritisch pseudo-exakte und pseudosichere Zeugenaussage auf. Nach 13 Jahren lieferte N. plötzlich hochdetaillierte, willkürlich anmutende Kommentierungen, etwa zu einem Ball im Chausseegraben oder zum Abbremsen eines Fahrzeugs, die jeder gedächtnispsychologischen Plausibilität widersprechen. Hier greift ein eisernes Gesetz der Aussagepsychologie. Wer nach über einem Jahrzehnt plötzlich übermäßig exakte, nie zuvor genannte Details abruft, erinnert sich nicht an die Wahrheit. Er konstruiert sie. Vielleicht fragen Sie sich nun, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ist das möglich? Wie können 4 erwachsene Menschen felsenfest schwören, etwas gesehen zu haben, das nie passierte? Unter laienpsychologischen Gesichtspunkten mag das unwahrscheinlich klingen. Doch Professor Steller liefert dem Gericht die wissenschaftliche Antwort: Es ist das fatale Phänomen des Gruppendenkens. Die Zeugen sprachen miteinander, beeinflussten sich gegenseitig, glichen ihre Erinnerungen an. Steller verweist in seinem Gutachten mahnend auf die dunkelsten Kapitel der jüngeren deutschen Justizgeschichte, die großen Strafprozesse in Münster und Mainz, in denen exakt solches Gruppendenken und suggestive Befragungen zu massiven, kollektiven Irrtümern unzähliger Erwachsener führten. Der Fall Weimar reiht sich nahtlos in diese Historie der fatalen psychologischen Irrleitungen ein. Und wenn das alles nur konstruierte Erinnerungen waren, wie konnten diese Zeugen dann vor den Frankfurter Richtern derart überzeugend, felsenfest und absolut sicher auftreten? Haben die Richter denn nicht gespürt, dass da etwas nicht stimmt? Die Antwort der forensischen Wissenschaft darauf ist erschütternd und trägt den Namen Imagination Inflation, die Aufblähung der Einbildungskraft. Professor Steller verweist in seinem Gutachten in diesem Zusammenhang auf ein weiteres, zutiefst beunruhigendes Phänomen, die sogenannte Verformbarkeit der Gewissheit, im Fachjargon Confidence Malleability genannt. Diese Phänomene besagen Folgendes: Je öfter ein Mensch im Laufe der Jahre zu einem Detail befragt wird, selbst wenn dieses Detail völlig falsch oder nur suggeriert ist, desto massiver steigt seine subjektive Überzeugung, es tatsächlich erlebt zu haben. Nach 13 Jahren schier endloser Vernehmungen, nach zahllosen informellen Gesprächen und 3 Gerichtsprozessen logen diese Nachbarn vor der Strafkammer nicht bewusst. Ihre Gewissheit war durch das ständige, wiederholte Abrufen der eigenen Aussagen schlichtweg völlig verformt worden. Sie waren längst Gefangene ihrer eigenen Illusion geworden und hielten ihre nachträglich geschaffene Realität für die absolute Wahrheit. Und das Gericht verwechselte diese gefährliche, subjektive Sicherheit der Zeugen fatalerweise mit objektiver Richtigkeit. Doch das eigentliche Drama dieses aussagepsychologischen Befundes, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, liegt in einem Detail, das die Frankfurter Schwurgerichtskammer schlichtweg ignorierte. Während die 4 Erwachsenen sich über die Jahre in ein Netz aus falschen Erinnerungen und familiärem Gruppendenken verstrickten, gab es am fraglichen Montagvormittag am Spielplatz 2 Zeugen, die mutmaßlich die Wahrheit sagten. Die eigenen Enkelkinder der Zeugen. Der 6-jährige Marcel und der 8-jährige Pascal N. Beide Jungen gaben zeitnah im August 1986 an, Melanie und Carola an diesem Vormittag nicht gesehen zu haben. Der kleine Pascal erklärte damals sogar mit geradezu beängstigender Klarheit, er habe nur von Oma gehört, dass die Mädchen da gewesen seien. Doch das Gericht wischte die Aussagen der Kinder beiseite und vertraute stattdessen auf die trügerischen, pseudo-exakten Erinnerungen der Erwachsenen. Man glaubte der infizierten Erinnerung und ignorierte die Zeugen, die direkt vor Ort waren. Ziehen wir das Fazit für diesen ersten Akt. Das Gutachten von Professor Steller reißt die Grundfesten der Frankfurter Verurteilung ein. Die vermeintlich exakten Erinnerungen der Zeugen, auf denen die gesamte Tagversion ruhte, sind aussagepsychologisch betrachtet höchst unplausibel. Es handelte sich um keine Lügen, sondern um eine unbewusste Übernahme von Gehörtem, verstärkt durch familiäres Gruppendenken und nachträgliche mediale Einflüsse. Professor Steller kommt zu einem unerbittlichen Schluss. Es besteht eine erhebliche Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Aussagen über die Tagversion auch ohne tatsächliche Wahrnehmungsgrundlage erfolgt sein können. Ein Erlebnisbezug konnte nicht festgestellt werden. Damit, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, verliert die Tagversion ihr gesamtes wissenschaftliches Fundament. Wenn die Kinder aber nicht am Montagvormittag lebend gesehen wurden, dann ist die grauenvolle Variante, dass sie bereits in der Nacht starben, wieder die wahrscheinlichste aller Wahrheiten. Doch wenn wir die Mutter als eiskalte Planerin am hellichten Tag ausschließen, wer ging dann in der Stille der Nacht durch das Haus in Röhrichshof? Wir blättern um zum zweiten Kapitel dieses Wiederaufnahmeantrags. Und wir begegnen einem Dämon, der bislang völlig unbehelligt in den Schatten lauerte. Atmen Sie tief durch, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir verlassen nun die trügerische Helligkeit des Vormittags und begeben uns in die tiefste, unerbittlichste Finsternis, die dieser Kriminalfall zu bieten hat. Wenn die Feststellung von Professor Steller zutrifft, dass die Zeugen einer bloßen Scheinerinnerung aufsaßen und die Kinder am Montagvormittag bereits nicht mehr lebten, dann müssen wir unseren Blick unweigerlich dorthin richten, wo das Grauen seinen wahren Ursprung nimmt. In die Stille der Nacht vom 3. auf den 4. August 1986. Lassen Sie uns die Geografie des Tatortes noch einmal vergegenwärtigen. In jener verhängnisvollen Sommernacht waren die Kinder, Melanie und Carola Weimar, nahezu allein im Haus an der Ausbacher Straße Nummer 3 in Philippsthal-Röhrigshof. Die Familie Weimar bewohnte die Wohnung im Erdgeschoss rechts. Doch sie waren nicht allein in diesem Haus. Direkt über ihnen, im ersten Stockwerk links, wohnte Monikas jüngere Schwester Brigitte mit ihrem Ehemann, dem amerikanischen Soldaten Raymond Elliott. Ein Mann, der in den Akten der damaligen Sonderkommission nur als Randfigur auftauchte, ein stummer Statist im Schatten der Verdächtigungen gegen die Eltern. Ein verheerender Fehler, wie uns der Wiederaufnahmeantrag von Rechtsanwalt Dr. Gerhard Strate heute auf schmerzhafteste Weise vor Augen führt. Strate präsentiert dem Landgericht Darmstadt eine neue Tatsache im Sinne des Paragraphen 359 Nummer 5 der Strafprozessordnung. Eine Tatsache, die das Blut in den Adern gefrieren lässt und Raymond Elliott als hochgradig plausiblen, weiteren potenziellen Täter des an Melanie und Carola Weimar begangenen Verbrechens in den Fokus rückt. Lassen Sie uns die kalifornischen Gerichtsakten öffnen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, und zurück in das Jahr 1999 springen. Während in Frankfurt am Main der Prozess gegen Monika Böttcher seinem Ende entgegenging, wurde tausende Kilometer entfernt vor dem Superior Court of the State of California ein anderes Verfahren verhandelt. Der Titel »The People of the State of California vs. Raymond Allen Elliott«. Die Anklagepunkte »Child Molest« – extremer sexueller Missbrauch von Kindern. Am 23. August 1999 fiel das Urteil. Raymond Elliott wurde zu einer Freiheitsstrafe von 16 Jahren verurteilt. Als Nebenfolge verfügte das Gericht seine lebenslange Eintragung in die für die Öffentlichkeit zugängliche Liste der Sexoffender. Dieser Mann, dieser verurteilte Sexualstraftäter, der sich nachweislich an wehrlosen Kindern verging, schlief im August 1986 nur eine Treppe über Melanie und Carola Weimar. Werfen wir einen Blick auf die Methodik dieses Dämons, denn sie offenbart eine erschütternde, kalte Routiniertheit. Die kalifornische Anklage stützte sich auf die Aussagen zweier Mädchen, der damals 11-jährigen Angelina Broughton und der 12-jährigen Dawn Kirby. In einem beklemmenden Interview für die RTL-Plus-Dokumentation »Das Geheimnis der Weimar-Morde« von Annette Baumeister im Jahr 2021 fand Angelina Broughton Worte für das Unaussprechliche. Sie schilderte, wie Raymond Elliott sie zwang, ihn zu befriedigen, und fügte den grauenvollen Satz hinzu:
Er hat es fast jede Nacht gemacht. Wirklich jede Nacht. Und zwar 2 Jahre lang.
2 Jahre lang schlich dieser Mann durch die Dunkelheit in das Zimmer der Mädchen. Doch wie brachte Elliott seine Opfer zum Schweigen, wenn sie zu reden drohten? Wir müssen hier noch genauer in die kalifornischen Gerichtsakten blicken, denn sie offenbaren ein weiteres makabres Detail. Angelina Broughton gab zu Protokoll:
Er sagte, wenn ihr jemandem etwas erzählt, und zog dann seinen Daumen bei geschlossener Faust über seine Schulter.
Das zweite Opfer, Dawn, schilderte der Polizei unter Tränen exakt dieselbe Bewegung. Was Raymond Elliott hier vollführte, nennt die forensische Kriminologie die sogenannte Kehlschnittgeste. Es ist eine nonverbale, unmissverständliche Nachahmung einer Tötungshandlung, eine Todesdrohung, bei der eine Hand mit ausgestrecktem Daumen quer über den Hals geführt wird, um das Durchtrennen der Kehle zu symbolisieren. Doch das vielleicht brisanteste forensische Detail aus Angelinas Aussage betrifft die physische Gewalt, die Elliott anwendete, um ihre Gegenwehr zu brechen. Hören Sie genau hin, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, was Angelina berichtet.
Wenn ich geweint habe, hat er mein Gesicht nach unten gedrückt. Ich war mit dem Gesicht im Kissen und er hat einfach meinen Kopf festgehalten, mein Gesicht ins Kissen gedrückt und gemacht, was er wollte, obwohl ich geweint habe.
Halten Sie dieses Bild vor Ihrem inneren Auge fest und kehren Sie mit mir zurück nach Röhrigshof in das Haus an der Ausbacher Straße. Es ist die Nacht des 3. August 1986. Die Schutzmechanismen der Kinder sind vollkommen ausgeschaltet. Monikas Mutter, die sonst stets über eine Abhöranlage im Kinderzimmer wachte, liegt nach einem Sturz im Krankenhaus. Monika selbst verlässt um 20.15 Uhr das Haus, um sich mit ihrem Geliebten zu treffen. Ihre Schwester Brigitte, die Frau von Raymond, verlässt das Haus später am Abend ebenfalls, um sich mit einem anderen Soldaten zu treffen. Unten im Erdgeschoss schläft Familienvater Reinhard Weimar einen ungewöhnlich tiefen, fast komatösen Schlaf. Raymond Elliott ist im Haus. Und er ist allein mit den Kindern. Eine Gelegenheit, die für einen triebgesteuerten Pädophilen wie ein makabrer, unwiderstehlicher Ruf gewirkt haben muss. Denn wir wissen heute, seine Triebhaftigkeit war keine spontane Entwicklung der späten 90er Jahre. Bereits 1972 und 1973 verging er sich im kalifornischen Doris an 2 kleinen Schwestern, Pamela und Terry McClung. Eines der damaligen Opfer erinnert sich an eine Nacht, in der Elliott das Babysitting übernahm.
Raymond saß über mir auf dem Bett und ich glaube, sie hat ihn dabei erwischt, wie er mich sexuell belästigte.
Dieser Mann hatte eine jahrzehntelange festzementierte Historie des Kindesmissbrauchs. Die 5-jährige Carola und vor allem die 7-jährige Melanie entsprachen exakt seinem Opferschema. Doch um zu verstehen, was in jener Augustnacht in Röhrigshof wirklich geschah, müssen wir erst begreifen, mit welch berechnender, psychologischer Perfidie dieser Täter vorging, um die absolute Kontrolle über seine Opfer zu erlangen. Die aus dem Amerikanischen übersetzten Transkripte der Verhörprotokolle, die dem neuen Wiederaufnahmeantrag beiliegen, sind schwer zu ertragen, aber kriminologisch von besonderer Bedeutung. Angelina Broughton berichtet darin von einer geradezu diabolischen Gehirnwäsche. Elliott ließ die Mädchen das Geschehen nicht nur passiv ertragen, er zwang sie zu sexuellen Handlungen, fing seine eigenen Spuren in einem Papiertuch auf und erklärte den kleinen, völlig verängstigten Mädchen eiskalt, dass dies die Art sei, wie Mädchen schwanger werden und Babys entstehen. Er nutzte ihre kindliche Unschuld als Waffe gegen sie selbst. Er pflanzte eine tiefe, verstörende Schuld, Verwirrung und Scham in die Köpfe dieser Kinder, um ihr Schweigen zu sichern. Ein Täter, der derart methodisch, manipulativ und grenzenlos, skrupellos vorgeht, überlässt nichts dem Zufall. Weder in Kalifornien noch in Deutschland. Doch die psychologische Perfidie dieses Mannes ging noch weiter. Wenn wir tief in die kalifornischen Gerichtsakten blicken, stoßen wir auf ein Detail, das einem das Blut in den Adern gefrieren lässt, das offizielle Pseudonym, unter dem Raymond Elliott geführt wurde. Er nannte sich gegenüber den kleinen Mädchen selbst Tigger, eine zynische, geradezu kindliche Verharmlosung. Er wählte den Namen der fröhlichen, harmlosen Tigerfigur aus den Kinderbüchern und Filmen von Winnie the Pooh, um das Vertrauen seiner Opfer zu erschleichen und sich als freundlicher Onkel zu tarnen. Doch Raymond Elliott war nicht nur ein Meister der psychologischen Manipulation, er war auch ein Täter, der absolut keinen Widerstand duldete. Und dieser Tigger war kein Freund. Denn wenn ein Kind aus Verzweiflung versuchte, sich ihm zu entziehen, fiel die kindgerechte Maske sofort. Angelina Broughton schildert den Moment, als sie versuchte, sich physisch vor den nächtlichen Übergriffen zu schützen.
Am nächsten Tag habe ich die Tür abgeschlossen, weil ich dachte, er würde einfach gehen.
Doch ein Täter wie Elliott lässt sich von verschlossenen Türen nicht aufhalten. Er kam, klopfte massiv an das Schlafzimmerfenster, starrte hinein und befahl den weinenden, zitternden Mädchen wutentbrannt, sofort die Türe zu öffnen. Aus purer Angst und Hilflosigkeit öffnete das kleine Mädchen schließlich die Tür, woraufhin das Martyrium unerbittlich weiterging. Diese beklemmende Szene beweist kriminologisch zweierlei. Erstens war Elliots Wille zur Tat so absolut, dass er selbst vor unkalkulierbaren Risiken, wie dem Klopfen an ein Fenster in der Nacht, nicht zurückschreckte. Und zweitens reagierte er auf Widerstand sofort mit massiver, einschüchternder Aggression. Er war kein Gelegenheitsspanner. Er war ein Gewalttäter, der bereit war, Grenzen mit brutaler Dominanz einzureißen. Ein Mann, der derart extrem auf Gegenwehr reagierte, wie würde er wohl agieren, wenn er in einem Haus in Deutschland plötzlich von einem kleinen 5-jährigen Mädchen bei der Tat beobachtet wird? Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, blättern wir zunächst in der medizinischen Akte von Reinhard Weimar zurück in das Jahr 1985. Der Vater der ermordeten Kinder erlitt unerklärliche Blackouts und schwere Dämmerzustände. Am 22. Oktober 1985 brach er völlig zusammen und wurde als Notfall in das Krankenhaus Fulda eingeliefert. Die toxikologische Untersuchung seines Urins lieferte einen eindeutigen, erschreckenden Befund. Man wies bei ihm eine schwere Medikamentenintoxikation mit Benzodiazepinen nach. Es waren Spuren von Oxazepam und Lorazepam, Abbauprodukte von exakt den Medikamenten, die Meth-Konsumenten nutzen: Valium, Librium, Adumbran, Tavor und Rohypnol. Hier offenbart sich die unfassbare Tragik des Frankfurter Urteils. Die Richter der Schwurgerichtskammer waren 1999 felsenfest davon überzeugt, dass Monika Weimar diese Psychopharmaka heimlich in die Nahrung mischte. In den Augen der Justiz war sie die eiskalte Giftmischerin, die ihren als lästig empfundenen Ehemann ruhigstellen wollte, um ungestört ihren eigenen nächtlichen Unternehmungen nachzugehen. Genau diese Benzodiazepine in Reinhards Blut wurden zum entscheidenden Hebel, um Monika Weimar für 15 Jahre ins Gefängnis zu schicken. Monika bestritt dies bis zuletzt vehement. Doch wenn wir die Wiederaufnahmeakte aufschlagen, zerfällt dieses richterliche Konstrukt zu Staub. Auf Seite 134 der Dokumente findet sich ein Befund, der einem den Atem raubt. Ein ehemaliger Zimmergenosse des amerikanischen Soldaten Raymond Elliott bestätigte den Ermittlern, dass dieser bereits seit dem Jahr 1978 regelmäßiger Konsument von Methamphetaminen war, einer gefährlichen Droge, die in der Szene als Crank oder Crystal Meth bekannt ist. In der Kriminaltoxikologie ist der fatale Kreislauf dieser Sucht bestens bekannt. Wer sich mit derart massiven chemischen Substanzen aufputscht, ist zwingend auf sogenannte Downer als Gegengift angewiesen. Um die aufputschende Wirkung überhaupt abmildern und Schlaf finden zu können, greifen diese Konsumenten typischerweise auf stark dämpfende Beruhigungsmittel zurück. Die hierfür typischerweise verwendete Substanzgruppe sind Benzodiazepine. Exakt jene, die in Reinhards Blut gefunden wurden. Und genau in diesem Zusammenhang offenbart sich uns eine eiskalte zeitliche Verbindung, die der Frankfurter Strafkammer damals völlig entgangen ist. Halten wir uns die unheimliche Chronologie vor Augen. Raymond Elliott zog im August 1984 in die Wohnung direkt über der Familie Weimar in der Ausbacher Straße ein. Die unerklärlichen massiven Bewusstseinsausfälle und Dämmerzustände bei Reinhard Weimar setzten nicht etwa vorher ein. Sie begannen erst im Jahr 1985, zu einem Zeitpunkt also, als Elliott längst im Haus war. Dieser chronologische Beweis ist von ungeheurer Wucht. Er verdeutlicht, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, dass die Betäubung des Familienvaters kein Zufall und keine erfundene Ehedroge war. Sie markiert den exakten Beginn von Elliots Präsenz im Haus. Die Akten beweisen, dass er sein Revier und seine Opfer über Monate hinweg systematisch und methodisch vorbereitete. Das Beweismittel, das Monika Weimar für anderthalb Jahrzehnte ihrer Freiheit beraubte, war in Wahrheit die chemische Visitenkarte des wahren Mörders aus dem ersten Stock. Der amerikanische Ex-Soldat und Drogenkonsument Raymond Elliott besaß diese chemischen Substanzen nicht nur als ständige Begleiter seiner eigenen Sucht. Er wusste aus eigener Erfahrung exakt um deren ermüdende und bewusstseinstrübende Wirkung. Er besaß ein perfides Motiv, Reinhard diese Downer heimlich zu verabreichen. Er musste den Vater der Kinder, die er im Visier hatte, in einen unnatürlichen Tiefschlaf versetzen, während die Mutter bei der Arbeit oder unterwegs war. So schuf er sich die völlig wehrlose Umgebung, die er für seine grausamen Übergriffe brauchte. Ein Modus operandi, der sich Jahre später in den USA bei dem ahnungslosen Vater von Angelina Broughton, der während der Missbrauchshandlungen regelmäßig unerklärlich fest einschlief, auf erschütternde Weise wiederholen sollte. Dass dies keine bloße Theorie ist, belegt ein Originalzitat aus den kalifornischen Ermittlungsakten. Darin schilderte Angelina den Zustand ihres eigenen Vaters während der nächtlichen Übergriffe durch Elliot.
Mein Papa, er hat im Wohnzimmer geschlafen und ist nicht aufgewacht. Er ist nicht aufgewacht, wenn die Tür auf- oder zugeht, wissen Sie? Wir fanden das komisch, weil er sonst immer aufgewacht ist.
Die toxikologische Brücke steht damit unerschütterlich. Ein kindlicher Verdacht, der Jahrzehnte später die toxikologische Handschrift des Mörders zweier Mädchen entlarven könnte. Raymond Elliott war der unsichtbare Eindringling, der die Schutzmechanismen der Familie Weimar systematisch ausschaltete, bevor er zuschlug. Doch wir müssen uns noch einer weiteren, zutiefst erschütternden Spur widmen. Beweise, die all die Jahre in den Akten lagen, deren Sprache man aber nicht verstand. Kinderzeichnungen. Es sind Zeichnungen, die Melanie und Carola in den Monaten Juni und Juli 1986, kurz vor ihrem grausamen Tod, im Kindergarten anfertigten. Und diese Bilder sind nun keine vagen psychologischen Spekulationen mehr. Rechtsanwalt Dr. Strate macht sie in seinem Wiederaufnahmeantrag zu einem juristischen Sprengsatz. Er präsentiert dem Landgericht Darmstadt eine völlig neue Zeugin, Frau N., die damalige Kindergärtnerin von Melanie und Carola. Sie tritt auf, um die Authentizität dieser Bilder unter Eid zu bestätigen. Strate führt die Fotografien dieser Zeichnungen formal als, ich zitiere aus dem Antrag, neues zeugenschaftliches Beweismittel und als Augenscheinobjekte in das Verfahren ein. Das bedeutet in der Sprache der Justiz, das Gericht kann diese stummen, auf Papier gebannten Schreie nicht länger als bloße psychologische Theorie abtun. Sie sind nun knallharte, prozessuale Fakten. Betrachten wir die erste Zeichnung. Die Atmosphäre des Bildes ist bedrohlich und untypisch düster für Kinder in diesem Alter. Wir sehen zwei Figuren, die einheitlich tiefschwarz ausgemalt sind. Diese Figuren, offenbar die beiden Mädchen selbst, blicken mit weit aufgerissenen Augen und offenen Mündern angsterfüllt auf eine undefinierbare Kreatur. Diese Kreatur weist ein Körperteil auf, das unmissverständlich als phallusartige Gliedmaße zu erkennen ist, ein Detail, dass eine 7-Jährige unter normalen Umständen niemals derart konkret zeichnen könnte. Ein Haus am rechten unteren Bildrand deutet zudem eine direkte Verbindung zum eigenen Zuhause an. Die größten Ungeheuer sind oft jene, die wir nicht sehen können. Sie verstecken sich nicht unter dem Bett, sondern in den Schatten unserer eigenen Seele. Und manchmal, wenn ein Kind sie zeichnet, geben wir ihnen unwissentlich ein Gesicht. Ein Hinweis auf das, was auf dem ersten Bild zu sehen ist, lässt sich der Zeichnung selbst entnehmen, denn es wurde ein Titel notiert. Die Frage ist aber, war es eine allgemeine Malaufgabe des Kindergartens an alle Kinder, ein Bild zu dem vielleicht zuletzt vorgelesenen Kinderbuchklassiker »Das gutherzige Ungeheuer und die Räuber« von Max Feldhoes zu malen, das 1976 im Nord-Süd-Verlag erschienen ist? Oder wurde das Bild aus freien Stücken von Melanie oder Carola gemalt? Gerade diese Fragestellung offenbart die volle Wucht der psychologischen Diagnostik. Selbst wenn wir annehmen, dass es sich um die harmlose Aufgabe handelte, das gutherzige Ungeheuer zu illustrieren, entlarvt die tatsächliche Ausführung das unaussprechliche Grauen im Leben dieser Kinder. Ein unbeschwertes Kind würde ein solches Motiv mutmaßlich nicht mit einer derart bedrohlichen und untypisch düsteren Atmosphäre füllen. Das zweite Bild, von Melanie im Juni 1986 gezeichnet, fokussiert sich in bestürzender Weise auf den Intimbereich des abgebildeten Mädchens. Mit einem dunklen Stift ist die weibliche Genitalstelle in einer V-Form stark und kontrastreich hervorgehoben. Ein Kindergartenkind, das sonst mühsam Schleifen in sein Haar malt, betont hier plötzlich massiv den Genitalbereich. Egal aus welchem Anlass diese Bilder entstanden sind, sie sind klassische Indikatoren für schweren sexuellen Missbrauch. Sie belegen auf grauenhafte Weise, dass die Monster nicht in Kinderbüchern existierten, sondern im eigenen Zuhause. Das Martyrium der Weimar-Kinder begann nicht erst in der Mordnacht. Sie waren höchstwahrscheinlich bereits Wochen, vielleicht Monate zuvor Opfer jenes Ungeheuers geworden, dem sie in diesen Zeichnungen ein Gesicht gaben. Was also geschah wirklich in der Nacht vom 3. auf den 4. August 1986? Wir haben nun alle Puzzleteile, um die grausamen Lücken der damaligen Ermittlungen zu füllen. Monika Weimar verlässt das Haus um 20.15 Uhr. Auch Monikas Schwester Brigitte ist mit ihrem neuen Freund unterwegs. Reinhard ist allein mit den Kindern. Und er schläft, wie er am 12. August 1986 selbst zu Protokoll gab, sei er gegen 24 Uhr fest eingeschlafen und habe in der Nacht keinerlei Geräusche aus dem Kinderzimmer gehört. Wenn wir die toxikologischen Muster von Elliot betrachten, lag Reinhard möglicherweise in einem künstlichen, durch Benzodiazepine erzwungenen Tiefschlaf. Elliot hat nun freie Bahn. Er schleicht in das Kinderzimmer zu Melanie. Aus den kalifornischen Verhörprotokollen wissen wir durch Angelina Broughton exakt, wie Elliot vorging, wenn seine Opfer weinten oder sich wehrten.
Wenn ich geweint habe, hat er mein Gesicht nach unten gedrückt. Ich war mit dem Gesicht im Kissen und er hat einfach meinen Kopf festgehalten, mein Gesicht ins Kissen gedrückt und gemacht, was er wollte.
Erinnern wir uns an das rechtsmedizinische Gutachten von Melanie Weimar. Die Todesursache? Erstickung unter einer weichen Bedeckung. Keine Abwehrspuren. Hat Raymond Elliot in jener Nacht Melanies Gesicht zu fest und zu lang in das Kissen gedrückt, um ihre Schreie zu ersticken? Es war vielleicht gar kein geplanter Mord, sondern die grausame, tödliche Eskalation eines Sexualverbrechens. In diesem Moment wacht die kleine Carola auf. Sie sieht, was im Bett ihrer Schwester geschieht oder merkt zumindest, dass Melanie sich plötzlich nicht mehr bewegt. Aus reiner Todesangst nässt sie sich ein und beginnt hysterisch zu weinen und zu schreien. Der Täter weicht zurück. Vielleicht, weil er die Situation nicht mehr kontrollieren kann oder weil in exakt diesem Zeitraum gegen 1.45 Uhr nachts seine Ehefrau Brigitte von ihrem Ausflug in die Diskothek nach Hause zurückkehrt. Elliot schleicht zurück in seine Wohnung. Als Brigitte und Raymond wenig später gemeinsam die Treppe hinuntergehen, offiziell um nach dem schreienden Kind zu sehen, betreten sie den Tatort. Brigitte, völlig ahnungslos, kümmert sich um die verstörte, weinende Carola und bemerkt das eingenässte Höschen. Dann geht sie zum Bett der älteren Schwester und deckt sie zu. Melanie habe sich überhaupt nicht bewegt, sagte Brigitte später aus. Sie lag still da, als wäre sie in einem tiefen Schlaf. Die grausame, mutmaßliche Wahrheit, die Brigitte in diesem Moment nicht erkannte, war, dass Melanie zu diesem Zeitpunkt sehr wahrscheinlich bereits tot in ihrem Bett lag. Erstickt von genau dem Mann, der in diesem Moment den besorgten Onkel spielte und direkt neben ihr stand. Nachdem Brigitte die kleine Carola beruhigt hat, kehren die Eheleute Elliot zurück in ihre Wohnung in den ersten Stock. Alles scheint wieder friedlich. Doch im Kopf von Raymond Elliot rattert es. Carola hat den Mord an Melanie mit angesehen. Sie ist eine Zeugin, die ihn für Jahrzehnte ins Gefängnis bringen könnte. Die bloße Zeugenschaft ist in dieser Nacht ihr Todesurteil. Und so schleicht das Ungeheuer ein zweites Mal die Treppe hinab in die Finsternis. Die Akte formuliert es auf Seite 132 so eisig wie treffend. Die spätere Geschichte der Eheleute Elliot von der nachts schreienden Carola war wahrscheinlich nur die halbe Wahrheit, denn der Täter musste sein Werk vollenden. Und er bringt Carola zum Schweigen. Endgültig. Das kleine Mädchen wird brutal erwürgt. An dieser Stelle, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, schließt sich der grausame Kreis. Das Monster aus dem ersten Stock brauchte hier keine stumme Kehlschnittgeste, wie er sie als Tigger in Kalifornien anwandte. In jener Augustnacht des Jahres 1986 bewies Raymond Elliot in Röhrigshof, dass die archaische Drohung, die er später in Amerika zelebrierte, kein makabres Spiel war. In dieser Nacht befreite er sein inneres Monster von allen Ketten. Der Wiederaufnahmeantrag von Rechtsanwalt Dr. Strate stellt nicht nur eine forensische Verbindung zwischen den Fällen in Amerika und Deutschland her, er sprengt das juristische Grab auf, in dem die Wahrheit über den Fall Weimar viel zu lange begraben lag. Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben die relevantesten Inhalte des Wiederaufnahmeantrags beleuchtet. Mehr können uns die Akten am Ende dieser Sonderfolge zum Fall Weimar nicht sagen. Lassen Sie uns einen Schritt zurücktreten und das betrachten, was dieses neue, gewaltige Dokument für die Kriminalgeschichte unseres Landes bedeutet. Fassen wir zusammen, welch explosiven Zündstoff der Wiederaufnahmeantrag von Rechtsanwalt Dr. Gerhard Strate für die deutsche Justiz birgt. Es ist nicht weniger als die forensische Kernschmelze des Urteils vom 22. Dezember 1999. Auf der einen Seite haben wir den endgültigen, wissenschaftlich fundierten Kollaps der sogenannten Tag-Version. Professor Dr. Max Steller, die unangefochtene Autorität der Aussagepsychologie, hat mit chirurgischer Präzision dargelegt, dass die Erinnerungen jener vier Nachbarn, die die Kinder noch am Montagmorgen gesehen haben wollen, keinerlei Verlässlichkeit besitzen. Es waren unbewusste Pseudo-Erinnerungen, genährt durch mediale Suggestion und fatales Gruppendenken. Fällt aber diese Tagversion, verliert das gesamte Konstrukt des Frankfurter Urteils seine chronologische Daseinsberechtigung. Das Zeitfenster für den Mord gleitet unweigerlich zurück in die Dunkelheit jener Nacht vom 3. auf den 4. August 1986. Und genau in dieser Dunkelheit der Tatnacht manifestiert sich der Abgrund, den wir in den letzten Kapiteln behandelt haben. Raymond Elliot. Die tragische Blindheit der damaligen Ermittler ist heute kaum noch zu fassen. Für die auf das Ehepaar Weimar fixierte Sonderkommission war er nur der unscheinbare Schwager aus dem ersten Stock. Doch wie uns die kalifornischen Gerichtsakten heute beweisen, lauerte dort ein Monster. Ein eiskalter, methodischer Pädophiler, der später wegen jahrelangem, schwersten sexuellen Missbrauch an kleinen Mädchen zu 16 Jahren Haft verurteilt wurde. Die Symbiose dieser Erkenntnisse ist von schier unfassbarer Sprengkraft. Wir haben die durch Herrn Professor Steller entkräftete Tagversion und wir haben das überführte Monster aus dem engsten Familienkreis. Elliot hatte das Motiv. Er hatte durch den Einsatz von dämpfenden Medikamenten wie Benzodiazepinen bei den Vätern seiner Opfer nachweislich die Methode. Und er hatte den direkten Zugriff auf die Kinder. Diese neuen Tatsachen greifen nicht nur Randdetails an, sie erschüttern die den damaligen Schuldspruch tragenden Grundfesten mit einer derartigen Wucht, dass der Justiz kaum eine andere Wahl bleiben dürfte, als hinzusehen. Doch nun beginnt das Warten. Das Warten auf Justitia. Der Antrag liegt auf den schweren Eichenschreibtischen der Richter am Landgericht Darmstadt. Die Frage, die nun wie ein Damoklesschwert über den Akten pendelt, ist von wahrhaft historischer Dimension. Wird das Landgericht Darmstadt die Tore für einen vierten Prozess öffnen? Denken Sie einen Moment darüber nach, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Fall Weimar ist ohnehin schon ein beispielloses Kuriosum. Ein Schuldspruch in Fulda 1988, eine kassierte Revision, ein sensationeller Freispruch in Gießen 1997 und schließlich die erneute lebenslange Verurteilung in Frankfurt am Main 1999. Und nun, Jahrzehnte später, bahnt sich ein potenzieller vierter Akt an. Man muss an dieser Stelle auch über die schier unerbittliche Hartnäckigkeit von Rechtsanwalt Dr. Gerhard Strate sprechen. Er ist ein Jurist, der sich nicht mit dem bequemen Mantel der Rechtskraft abfindet, wenn sich darunter ein möglicher Justizirrtum versteckt. Bereits in den 90er Jahren war er es, der die methodischen Mängel im vermeintlich unangreifbaren Fasergutachten aufdeckte und so den Freispruch in Gießen überhaupt erst ermöglichte. Dass dieser Mann im Jahr 2026 noch immer nicht ruht, dass er kalifornische Archive durchforstet und die angesehensten Psychologen des Landes reaktiviert, zeugt von einem Ethos der Strafverteidigung, das tiefen Respekt abnötigt. Strate weiß, ein Urteil mag rechtskräftig sein, aber wenn es auf falschen Prämissen und einem fatalen Ermittlungstunnelblick ruht, wird der Rechtsfrieden zur gesellschaftlichen Heuchelei. Wenn ich in den vielen hundert Seiten dieses Falles blättere, überfällt mich ein Gefühl der Beklemmung ob seiner scheinbaren Unendlichkeit. Dieser Fall gleicht einem ruhelosen Geist. Melanie und Carola Weimar ruhen längst auf dem Gemeindefriedhof in Röhrichshof. Ihr Vater Reinhard, zeitlebens gezeichnet von Wahn, Medikamenten und der Verzweiflung, ist vor über einem Jahrzehnt verstorben. Und er ging aus der Welt in dem Glauben, seine Frau sei die Mörderin. Monika Böttcher verlor 15 Jahre ihres Lebens hinter Gittern, wurde zur meistgehassten Frau der Republik stilisiert und lebt heute als sozial Gezeichnete im Verborgenen. Familien brachen auseinander, Existenzen wurden vernichtet und selbst die Herzen von Richtern und Staatsanwälten schienen unter der Last dieses Falles zu brechen. Es erfordert immensen Mut von einem Gericht, einen rechtskräftig abgeschlossenen Fall dieser Größenordnung neu aufzurollen. Es bedeutet einzugestehen, dass das Justizsystem, das wir alle so hochhalten, zutiefst fehlbar ist. Dass man damals vor lauter Eifersuchtsmotiven und Faserspuren den wahren Teufel, der nur eine Treppe höher lauerte, schlichtweg übersehen hat. Doch genau hier entscheidet sich, ob Justiz und Gerechtigkeit dasselbe sind. Wie der meinerseits bereits zitierte große Friedrich Dürrenmatt so schmerzhaft treffend formulierte, die Gerechtigkeit wohnt in einer Etage, zu der die Justiz keinen Zutritt hat. Der Wiederaufnahmeantrag ist nun der Schlüssel zu dieser Etage und die darin enthaltene Symbiose aus den kalifornischen Vernehmungsprotokollen, der Toxikologie und der aussagepsychologischen Zerstörung der bisherigen Zeugenaussagen bietet ein in sich geschlossenes neues Tatbild, das Monika Böttcher vollumfänglich entlasten könnte. Wir werden beobachten, wie das Landgericht Darmstadt entscheidet. Bis dahin bleibt dieser Fall ein düsteres, mahnendes Beispiel für die Zerbrechlichkeit der Wahrheit, die Macht der Verdrängung und die Fehlerhaftigkeit des menschlichen Blicks. Bleiben Sie kritisch und hinterfragen Sie stets die absolute Gewissheit. Ihr Dr. Maximilian von Schattenreich.
Jenseits der Beweise. Schattenreichs Spurensuche. Der True Crime Podcast. Jetzt abonnieren.